Rund ein Fünftel der Erdoberfläche besteht aus Wüste, also aus Regionen mit kaum oder ganz ohne Vegetation. Und dieser Anteil, der wächst stetig, pro Jahr geschätzt um rund 50.000 Quadratkilometer. Desertifikation heißt dieser Prozess, bei dem die Erde fruchtbaren Boden verliert. Und um diesen Prozess umzukehren oder um ihn zumindest aufzuhalten oder zu verlangsamen, wurde am 17. Juni 1994 in Paris die Internationale Konvention gegen die Wüstenbildung verabschiedet. Seither wird jedes Jahr am 17. Juni der Welttag für die Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre begangen. Und wie es aktuell darum steht, weltweit, wollen wir sprechen hier in Impuls mit Professor Andreas Fink, der sich am Institut für Meteorologie und Klimaforschung am KIT in Karlsruhe mit Wüstenbildung und mit Dürren befasst. Herr Fink, grüße Sie.
Guten Tag.
Herr Fink, ein Fünftel der Erdoberfläche Wüste, darunter ja auch große bekannte Wüsten, also die Sahara, Wüste Gobi in Asien, auch die Antarktis zählt als Kältewüste dazu. Aber diese Wüsten sind vermutlich jetzt nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass neue Wüsten dazukommen. Stimmt das?
Zum Teil ja, zum Teil ist es aber natürlich auch die Frage, ob sich bestehende Wüsten räumlich ausdehnen. Zum Beispiel war das in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder eine zentrale Frage für den Südrand der Sahara. Eine weitere Region, wo wir auch aktuell forschen, ist tatsächlich das Horn von Afrika. Besonders der krisengeschüttelte Staat Somalia, aber auch Teile des östlichen Äthiopiens. Dort beobachten wir seit etwa 20 Jahren vermehrt Dürren und damit auch eine Wüstenbildung.
Mhm. Diese Wüstenneubildung und zum Beispiel in diesen Regionen, woher kommen die? Also sind das Dürren, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind? Welche Prozesse spielen da möglicherweise sonst eine Rolle? Oder ist das einfach ganz normal?
Es ist also einmal so natürlich, dass es auch natürliche Schwankungen der Niederschläge gibt auf Zeitskalen von mehreren Jahrzehnten. Mhm. Aber konkret am Horn von Afrika gibt es eine große Anzahl von Wissenschaftlern, darunter auch unserer Forschungsgruppe, die das auf den Klimawandel zurückführt. In dem Fall konkret auf die starke Erwärmung des fernen Westpazifischen Ozeans. Und über eine bestimmte Zirkulation am Äquator, wir nennen sie Walker-Zellen, führt diese dazu, dass es vermehrt absinkende Luftmassen gibt über Ostafrika. Absinkende Luftmassen bedeutet Wolkenauflösung, Abtrocknung und weniger Regen. Und so hatten wir also in Somalia vor ein paar Jahren die Situation, dass 5 Regenzeiten so unternormal waren, dass da Zehntausende von Menschen verhungert sind. Und das führen wir auf den Klimawandel zurück. Und ein Ähnliches gilt für das südliche Afrika. Dort sehen wir einen verzögerten Beginn der Regenzeit. Dagegen, und das muss man auch mal erwähnen, am Südrand der Sahara, besonders im zentralen und östlichen Bereich, sehen wir seit einigen Jahren sogar mehr Regen und eine Begrünung.
Das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Wenn es an manchen Orten wüstenähnlicher wird und dafür in manchen Wüstengebieten wieder mehr Niederschlag gibt, könnte man dann auch sagen, das gleicht sich irgendwie alles wieder aus?
Das ist eine sehr komplizierte Frage, weil es gibt einmal die Frage Wüstenbildung durch Veränderung des Klimas. Da muss man ehrlicherweise sagen, gibt es weltweit durchaus auch ausgleichende Prozesse. Allerdings wissen wir, dass die subtropischen Wüsten, besonders nach Norden hin, also so in Polen, eine Tendenz zur Austrocknung haben. Ich meine damit zum Beispiel auch den trockenen Südwesten Amerikas und Teile Australiens, aber auf der Äquatorseite, damit ist der südliche Teil der Sahara gemeint, da wird es feuchter. Also da gibt es gewisse Ausgleichseffekte. Nun ist eine Verwüstung auch oft damit verbunden, dass es ein zu starkes Bevölkerungswachstum gibt, dass es eine Überweidung gibt zum Beispiel, mit der eben die Vegetation geschädigt wird. Also die menschliche Komponente kommt da hinein und dann gibt es eben an manchen Orten, Beispiel auch Grenzgebiet zwischen Pakistan und Indien, eine Tendenz zur Verwüstung durch Übernutzung der Weiden.
Ganz generell, warum ist eine Zunahme von Wüsten oder eine Wüstenneubildung problematisch?
Normal in diesen Regionen, weil sie semi-arid sind, also halbtrocken, gibt es diese Viehnomaden und die Viehherden finden kein Futter, werden kleiner und da die Menschen dort keine Geldrücklagen haben, bedeutet das häufig für die Hunger und auch eine Migration, eine Wanderung in Regionen, die feuchter sind, auch Migrationen, also Klimawandel verursachte Migration, bringt Probleme, weil in die Regionen, in die hineingewandert wird, sind sie nicht unbedingt willkommen.
Sie begleiten und untersuchen jetzt auch Projekte auf dem afrikanischen Kontinent gegen Wüstenbildung, unter anderem mit Wiederbegrünung oder Bewässerung. Können Sie uns mal ein Beispiel skizzieren, wie das funktioniert?
Also es gibt verschiedene Methoden. Eine, in der wir natürlich auch tätig sind, sind Vorhersagen von der Güte von Regenzeiten, damit zum Beispiel dürreresistente Saatgut ausgesät wird. Andererseits versucht man sagt das wirklich auf Deutsch, Wasserernten. Das heißt, man versucht durch kleinere Dämme, Mikrostauseen, die Regenfälle, die Wassermassen, die dann fließen, aufzuhalten, damit sie in den Grundwasser versicken oder auch entsprechende Löcher werden gegraben, um die Grundwasserneubildung dort anzuregen. Aber es gibt natürlich auch großtechnische Lösungen wie größere Stausees oder in manchen Regionen dann auch Pipelines, die das Wasser über viele hundert Kilometer dann in diese trockenen Regionen führen. Wir befürworten diese Lösungen, die mit der Natur arbeiten, also durch verbesserte Wassernutzung, durch Wasserspeicherung mit geringen Methoden, die die Menschen dort auch ausführen können, aber auch durch resistente Anbaupflanzen.
Sie plädieren auch dafür, mit den Menschen vor Ort zusammenzuarbeiten, das Wissen der lokalen Bevölkerung mit einfließen zu lassen bei solchen Projekten. Wie kann das praktisch aussehen?
Man muss in Dörfer gehen. Beispiel ist auch jetzt die Vorhersage von großen Fluten für den Herbst in Ostafrika. Das heißt, man muss jetzt schon mit den Dorfältesten, mit den Dorfchefs reden, die Leute darauf vorbereiten und sie eben auf Optionen hinweisen. Umgekehrt, wenn eine Dürre kommt. Das läuft aber wirklich alles auf dieser lokalen, dörflichen Ebene. Da sind wir als Wissenschaftler, ich sage mal, überfordert. Man muss mit eben solchen lokalen Partnern oder Nichtregierungsorganisationen in die Dörfer gehen, die Leute überzeugen und Vertrauen bilden.
Wie gut sind die Aussichten, dass sich mit solchen Maßnahmen, auch Projekten, die Desertifikation, die Wüstenneubildung oder zusätzliche Wüstenbildung im Zaum halten werden kann?
Also die Aussichten sind zum Teil etwas durchmischt, das muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt immer wieder Regionen, wo es funktioniert, einfach auch mit den Institutionen, mit den Menschen. Aber es gibt eben auch solche Regionen, in denen politische Konflikte ganz außerhalb dieses Falles oder zu starkes Bevölkerungswachstum, ethnische Spannungen leider auch einige dieser Fortschritte wieder zunichte machen.
Professor Andreas Fink vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung am KIT. Wir haben gesprochen über die zunehmende Wüstenbildung und was sich dagegen unternehmen lässt. Heute am Welttag für die Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre. Herr Fink, danke Ihnen sehr für Ihre Informationen und Einschätzungen.